Da feiern die Füchse Berlin ihren ersten deutschen Meistertitel. Unsere Reporter sind Jens-Christian Gussmann und Thorsten vom Wege.
Herzlich willkommen zum großen Showdown im Kampf um die deutsche Handballmeisterschaft. Das nochmal die Ausgangslage. Der Spitzenreiter, das sind die Füchse Berlin, die hier heute in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen zu Gast sind. Er hat es selbst in der Hand, dieser Spitzenreiter. Ein Punkt und 55 Tore. Das beträgt, oder das ist der Vorsprung der Berliner, die man auf den zweiten, auf den Titelverteidiger, auf den SC Magdeburg hat. Und die Magdeburger, sie sind heute ebenfalls auswärts gefordert in Bietigheim. Und dort für uns als Reporter Thorsten vom Wege. Thorsten, an dich die ganz kurze Frage. Wer hat es eigentlich schwieriger, deiner Meinung nach, die Berliner oder die Magdeburger?
Ganz klar die Magdeburger, denn die Ausgangslage spricht ja nun mal für die Füchse. Und die Magdeburger hier jetzt mit dem ersten Angriff, der ging fast daneben, aber klar, der hier Regie führen soll für den SCM, ganz in weiß, die Gastgeber ganz in rot, konnte den Ball gerade nochmal schnappen und demzufolge jetzt die erste Aktion für den SCM. Weber, der in der Angriffsformation mit dabei ist, spielt den Ball jetzt auf die halbrechte Verbindung. Dort versuchen sie es mit Omar Ingni Magnusson und sie vermissen Gisli Christiansson. Der wird wahrscheinlich noch geschont, denn es ist ja noch nicht aller Tage Abend und Füchse und Magdeburg, da ist doch noch was. Genau, da ist Champions League in der kommenden Woche. Da spielen die einen gegen Barcelona, das sind die aus Magdeburg, und die anderen gegen Nantes. Und vielleicht trifft man sich ja dann nochmal zu einem richtigen Finale direkt gegeneinander. Hier hat es zum ersten Mal geklingelt, der SCM führt mit 1:0, aber sicherlich ist in Mannheim richtig was los.
Ja, denn die Gastgeber sind eben gerade mit 2:0 sogar schon in Führung gegangen. Das war ein Tempo-Gegenstoß und wir haben noch nicht mal eine Minute gespielt. Also das war das, was eigentlich aus Sicht der Füchse hier nicht passieren sollte, passieren dürfte. Erklärt sich aber auch damit, dass die Rhein-Neckar-Löwen den ersten Angriff hatten, den erfolgreich verwandelt hatten. Und dann hat Matthias Gitzel etwas getan, was selten bei ihm ist. Er hat mal einen Ball verworfen und den haben die Neckar-Löwen dann zum Gegenstoß genutzt. Jetzt versucht es Gissel im 1 gegen 1, wird aber gestoppt, wird gleich mit einem Freiwurf für die Berliner, die hier in, naja, ich würde es fast mal als rosa Trikots und mintfarbenen, mintgrünen Hosen antreten. Tolle Parade von David Schmidt im Tor, Gegenstoßchance für die Gastgeber, das nächste Tor. Heißt es schon aus Füchse-Sicht jetzt 0-3, gespielt mal gerade 1:40. Das sind Nachrichten, die man in Magdeburg vermutlich gerne hört, in Berlin nicht so sehr.
Na, ich glaube nicht, dass sie in Magdeburg hier unbedingt mit dem Ticker unterwegs sind, sondern sie wollen sich zum, also die Fans natürlich schon, da sind eine ganze Menge mitgereist, aber auf der Bank wird da keiner unbedingt jetzt schon in dieser Phase mal auf das Handy schielen. Die müssen sich erstmal auf sich selbst konzentrieren, denn es ist ja auch noch am anderen Ende der Tabelle spannend und da ist ja Bietigheim mittendrin in der Verlosung. Wenn die heute hier verlieren sollen und sie sind der Außenseiter, auch wenn sie in eigener Halle spielen, haben in der Saison als Aufsteiger ganze 5 Zählerchen geholt in heimischer Halle und dann spielen die anderen nicht mit, sprich die anderen Stuttgart, die gegen die kriselnden Leipziger zu Hause dran sind, und Erlangen, die in Wetzlar antreten müssen, dann könnte es sogar sein, dass Bietigheim wieder runter muss in die zweite Liga. Das will man natürlich verhindern. Immer noch 1-0 das Spiel für den SCM, Weber im Ballbesitz. Das heißt, der Angriff der Gastgeber hat nichts eingebracht und demzufolge haben wir jetzt hier die Chance für die Magdeburger, nach 2,5 Minuten, die absolviert sind, in Führung zu gehen. Gibt es hier eine 2-Minuten-Strafe für die Gastgeber? Nein, da gibt es ein Problem mit dem Ringfinger eines Bietigheimer Spielers. Ich glaube, es war ihr Kanonier, Jonathan Fischer, der sich da wehgetan hatte. Jetzt gibt's Torab beim Stand von 1:0. Wir sind wieder in Mannheim.
Erstes Füchse-Tor natürlich durch ihren Besten, durch den Welthandballer, durch Matthias Gitzel. Die Füchse jetzt wieder in der Deckung in einer 6:0-Formation, die sie allerdings extrem offensiv interpretieren. Das ändert aber nichts daran, dass der Halbrechte bei den Rhein-Neckar-Löwen, Martinovic, relativ frei zum Schuss kommt. 4:1 führen die Neckar-Löwen gegen die Füchse, die es versucht haben, schnell zu machen. Aber diesmal konnten sie den Gegner nicht in einer ungeordneten Situation erwischen. Das heißt, die Füchse müssen gleich dann in den Positionsangriff übergehen. Es wird mit einem Freiwurf für die Gäste, für die Berliner weitergehen. Ihr Kreisläufer Masenic hat diesen Freiwurf ausgeführt. Und jetzt wandert der Ball im Rückraum erstmal langsam herum. Und gleich werden sie denn da Tempo aufnehmen, die drei. Links ist es Andersson, rechts Gitzel, in der Mitte dazwischen Lichtlein, der Junge. Und der ist frei und trifft in die kurze Ecke, kurz oben. Das ist rechts oben in dem Fall. Er ist von der halbrechten Position durchgebrochen und von 6 Metern lässt er spät keine Chance. Also nächstes Tor für die Berliner, die sind wieder ein bisschen rangekommen. 2-4, das ist ihr Rückstand, Thorsten.
1-1 steht's im Süden der Republik in Schwaben. Jetzt gibt's einen Stürmerfoul von Weber, der da mit dem Ellenbogen in Richtung seines Gegenspielers erstmal unterwegs war und sich da versucht hat, Raum zu verschaffen. Das heißt für die Gastgeber jetzt die Möglichkeit, hier selbst in Führung zu gehen. Ball kommt auf die Rechtsaußenposition und dann ist er drin. 2-1 für Bietigheim durch ein Tor vom Mann mit der Nummer 19. Das ist Gonzalo Pérez Arce, einer der beiden Spanier in den Reihen von Bietigheim. Der dritte sitzt ja auf der Bank und ist der prominenteste, der Trainer Ica Romero. Magdeburg mit dem Gegenstoß, Magdeburg mit dem Ausgleich, klar mit einem Dreher aus der halblinken Position. Also hier fallen viele Tore, 2-2, noch nicht mal 5 Minuten absolviert. Aber ich denke mal, entscheidend ist ja nun zunächst mal in Mannheim. Was machen die Rhein-Neckar-Löwen gegen die Füchse? Können die wirklich ärgern?
Die führen nach wie vor mit 2 Toren, da allerdings in der Zwischenzeit hier auch wieder 1-2 Treffer gefallen sind. Heißt es mittlerweile 5-3 aus Sicht der Rhein-Neckar-Löwen. Und langsam muss man so mal festhalten, nach guten 5 gespielten Minuten, die Füchse mit ihrer Deckungsformation, die sie da anbieten, sind bisher nicht in der Lage, die Gastgeber hier entscheidend zu stören. Jetzt schon wieder, der Rechtsaußen ist frei und lässt Milos Savljev im Füchse-Tor keine Chance in der kurzen Ecke. Oben schlägt es ein, da will man als Torhüter eigentlich nur ungern bezwungen werden. Allerdings muss man auch sagen, Dejan Milosavljev, der hatte diese Ecke dort angeboten. Also dann ist es auch kein großes Wunder, wenn der Ball da einschlägt. Also jetzt heißt es wieder -3 für die Füchse, die aber im Angriff auch zu ihrer Form gefunden haben. Nächstes Tor für sie, relativ einfach. Ist es gewesen, denn Hitzel, ihr Bester, tankt sich da durch im 1-gegen-1. Hat noch einen Mann, der ihm am Wurfarm dranhängt. Das ändert aber nichts daran, dass er trotzdem in der Lage ist, noch abzuziehen, zu werfen und der Ball ist drin. Also sie verkürzen wieder -2 aus Füchse-Sicht.
Und +1 aus Sicht der Magdeburger, 3-2, Ballbesitz für die Gastgeber, die jetzt Fischer bringen, der also wieder fit ist, der jetzt hier versuchen wird, am Kreis erstmal was zu reißen, muss er gar nicht, denn aus dem Rückraum, da kracht's und es war Hengi, der da getroffen hat zum erneuten Ausgleich, also ist ganz klar, dass sich hier die Bietigheimer auf den Rücken legen und sagen, oh Gott, jetzt kommt der Titelverteidiger und der große SC Magdeburg, da machen wir gar nicht so richtig mit. Im Gegenteil, die haben ja nochmal richtig Kraft geschöpft, auch durch das deutliche Resultat, als man beim SC DFK, der zugegebenermaßen im Augenblick unter jeder Form performt, gewonnen hat mit 9 Toren Differenz, 34-25 in der Wochenmitte. Jetzt allerdings gibt es erstmal einen 7 Meter für die Mannschaft des SC Magdeburg. Den nehmen wir jetzt hier schnell noch mit und schauen mal. Das war ein klarer, verwandelter 7 Meter durch den etatmäßigen Schützen, durch Omar Ingi Magnusson. Also beide Mannschaften haben schon mal vom 7-Meter-Strich getroffen. Magdeburg führt mit 4-3. Man hat übrigens so geschätzt 300 Fans mitgebracht, die die weite Reise von der Elbe runter in die Nähe von Stuttgart angetreten haben. Also an Unterstützung mangelt es dem Titelverteidiger nicht. Und ich nehme an, eine Menge Berliner werden auch nach Mannheim gefahren sein.
So schätzungsweise 500. Und die sehen, dass ihre Mannschaft bis auf ein Tor jetzt an die Neckarlöwen herangekommen ist. Da hat es eben einen Stürmerfoul gegen die Gastgeber gegeben und diesen schnellen Ballbesitz haben die Füchse dann zu einem Tempogegenstoß genutzt. Marcinic, der Kreisläufer, war frei, hatte keine Probleme, keine Mühe, von 6 Metern unbedrängt da zu treffen. Jetzt die gelb gekleideten Gastgeber wieder im Angriff. Suchen ihren halbrechten Martinovic. Der wirft allerdings, würde ich das mal maximal als Halbchance bezeichnen, die er da gehabt hat. Und das war dann die erste Parade von Milos Savljev. Sie suchen ihren Kreisläufer im Gegenzug. Die Füchse wird aber abgepfiffen, war eine gute Chance, denn der stand schon im Kreis. Und jetzt geht's mal auf der anderen Seite schnell. Da haben es mal die Neckarlöwen mit Tempo probiert und das hat funktioniert. Ihr Linksaußen ist es gewesen, der da unbedrängt am 6 Meter abschießen kann. Und damit heißt es wieder +2 für die Neckarlöwen, 7-5, das der aktuelle Spielstand.
Die Magdeburger haben jetzt die Chance, sich auf 2 Tore abzusetzen. 4-3 führen sie und am Strafwurfpunkt steht, wie schon vor wenigen Augenblicken, wieder ihr 7-Meter-Schütze vom Dienst, steht wieder Omar Ingi Magnusson, der jetzt im Duell mit dem Keeper der Gastgeber, Fredrik Gens, Magnusson, der Isländer, der bleibt der Sieger. Also 5-3 für den SCM bei der SG BBM Bietigheim. Magdeburg scheint jetzt so langsam und allmählich ins Rollen zu kommen. Das hatte man eigentlich auch erwartet. So, jetzt schauen wir nochmal, was die Gastgeber hier zustande bringen in diesen Angriffsbemühungen. Denn eins muss man ja auch sagen, Ein Prunkstück dieser Magdeburger Mannschaft ist natürlich dieser Abwehrverbund. Allen voran ihr Kapitän und auch der Kapitän der dänischen Handballnationalmannschaft, der Mann, der am Kreis da so arbeitet wie kaum ein anderer. Und demzufolge können Sie sich an dem auch immer wieder aufrichten, Magnus Saugstrup, der allerdings jetzt auch zuschauen muss, dass es ein Tor gibt für die Gastgeber und die verkürzen damit durch Jonathan Fischer auf 4:5. Wir sind wieder bei den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin,
die weiterhin mit 2 Toren vorne sind, weil wir hier auf beiden Seiten jeweils einen Treffer gesehen haben. Das Füchse-Tor in unnachahmlicher Art durch ihren Besten, durch den Halbrechten, durch Welthandballer Matthias Gitzel. Ganz leicht 1-1. Jetzt geht er schon wieder 1-1. Diesmal passt er aber weiter. Und der nächste Pass, das war ein schlechter Ballverlust für die Füchse. Und da wird es gleich auch noch mit einer 2-Minuten-Strafe gegen einen der Berliner weitergeben. Denn Lasse Andersson hat versucht, den sich anbahnenden Tempogegenstoß der Gastgeber zu unterbinden mit einem kleinen Schubser ins Seitenaus. Das haben die Schiris gesehen und ahnden es mit einer 2-Minuten-Zeitstrafe. Das heißt, die Berliner jetzt erstmal in Unterzahl gegen die Rhein-Neckar-Löwen und sie liegen zurück mit 2 Toren, 6-8. Wir haben es jetzt hier gespielt, knapp 10 Minuten. Und das ist ein Zeitraum, der jetzt hier rum ist, wo man sagen kann und nachfragen kann beim Fußball. Stefanie Batschik ist ja beim Spiel um Platz 3 bei der Nations League, Deutschland gegen Frankreich. Hat es da auch schon Tore gegeben, Steffi?
Nee, noch nicht. 0-0 steht's, Gussi. Aber es ist ein richtig gutes Spiel der deutschen Mannschaft. 3 richtig gute Chancen hat schon gegeben. 2 jeweils in der 2. Minute. Einmal Nick Woltemade aus kurzer Distanz und Pascal Groß, der heute neu im defensiven Mittelfeld dabei ist, hat den Ball rechts am Tor vorbeigeschoben. Und in der 6. Minute dann Karim Adeyemi und da konnte der französische Keeper Marion gut parieren. Aber jetzt haben sich die Franzosen im Mittelfeld den Ball geholt, spielen ihn links raus auf Kapitän Mbappé. Aber Jonathan Tah in der Innenverteidigung heute in der Viererkette, einer von 2, hat aufgepasst. Und dann geht es ganz schnell in die andere Richtung. Vorne ist Karim Adeyemi vom BVB, deswegen gibt es ja auch gerade kurz das Raunen und den Protest, weil der wird nämlich gefoult und es gibt die erste gelbe Karte der Partie für einen Franzosen, für den Mann mit der Nummer 3, für Dinier, der bei Aston Villa spielt. Also es ist ein richtig guter Beginn. Ist nichts mehr zu spüren von dieser Trantütigkeit gegen Portugal nach diesem 1-2. Deutschland will Platz 3 hier fit machen gegen die Franzosen. Noch fehlen die Tore und damit zurück zu dir, Jens-Christian Gussmann, und zu den Füchsen Berlin.
Die 7-9 jetzt bei den Neckarlöwen zurückliegen. Wir haben mittlerweile die 12. Spielminute erreicht und die Gastgeber in ihren gelben Trikots in Ballbesitz. Ganz langsam fangen sie hier ihren Angriff an, weil sie wissen ja, sie haben ein Mehr. Das müsste relativ leicht sein, eine Lücke zu finden. Aber schlechter Pass, Ballverlust. Die Füchse mit der Chance zum Gegenstoß. Sie brechen aber ab und machen es lieber ruhig und sehen dann zu, dass sie lieber die restlichen 10 Sekunden der Zeitstrafe für Lasse Andersson runterticken lassen. Und dann werden sie es im Angriff gleich wieder mit 6-6 probieren. Und das ist dann natürlich auch erfolgversprechender, als wenn man da mit einem weniger angreifen würde. So, sie sind voll. Jetzt kommt der Pass auf Gitzel rüber. Schnelle Körpertäuschung von ihm. Drehung um die eigene Achsel. Nächster Treffer für Gitzel. 8-9 nur noch und er ist dabei relativ rüde angegangen worden. Das gibt dann auch noch eine Zeitstrafe gegen einen der Gastgeber, gegen einen der Rhein-Neckar-Löwen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es hier Kreisläufer Yannick Kohlbacher. Apropos Kreisläufer, du hast ja den Magnus Saugstrup bei den Magdeburgern vorhin relativ gelobt, Thorsten. Bei wie vielen Toren steht er aktuell?
Getroffen hat er im Augenblick noch nicht in diesem Spiel, aber er hat eben eine ganze Menge verhindert. Der Torschütze, der kommt nicht aus Dänemark, der Torschütze vom Dienst, sondern aus Schweden. Das ist Felix Klar, der schon 3-mal getroffen hat. Magdeburg führt mit 6-5 im Augenblick. Aber so richtig absetzen können sich die Elbestädter hier noch nicht. Von den Gastgebern, die sehr, sehr engagiert hier spielen, sowohl in der Deckung, da wird ordentlich zugepackt, als auch im Angriff. Da versuchen sie es immer mal wieder mit Tempo. Und jetzt haben sie sich fast durchgewühlt, die Magdeburger. Klar hat dann den Ball als No-Look-Pass abgelegt, auch Saugstrup, aber der konnte sich da nicht durchsetzen. Es geht mit dem Freiwurf für den SCM weiter. Ball wandert wieder durch die Magdeburger rein. Weber ist zurückgekommen im Angriff, der eigentlich wirklich nur für den Angriff gebracht wird, weil er in der Deckung dann doch immer mal wieder ein paar Schwächen zeigt. Jetzt allerdings hat er sich sehr schön durchgesetzt und pumpt den Ball in die Maschen des Bietigheimer Tores. 7. Tor für den SCM, also 7-5 die Führung für die Gäste aus der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt und demzufolge mal ein 2-Tore-Plus. Aber das ist natürlich alles andere als eine Vorentscheidung. Wir sind in einer frühen Phase dieses Spiels, noch keine 15 Minuten absolviert hier. Aber Magdeburg schickt sich an, zumindest die Pflichtaufgabe zu erfüllen und die beiden Punkte hier aus dem Schwabenland mit an die Elbe zu nehmen. 2 Punkte mitnehmen, das wollen logischerweise auch die Füchse, aber die tun sich im Augenblick noch ein bisschen schwer, oder?
Erster Ausgleich vor ein paar Sekunden erzielt für die Füchse. 9:9 heißt es jetzt hier. 13. Spielminute erzielt durch ihren Spielmacher, durch den jungen Linkshänder, einen der 5 U21-Weltmeister bei den Füchsen, durch Nils Lichtlein. Kurzer Wackler von ihm, als sie die Überzahlsituation im Angriff hatten. Dann ist er durch, dann wird ihm von hinten noch in den Arm gegriffen. Das führt zur nächsten Zeitstrafe für die Neckarlöwen. Er ist trotzdem in der Lage, sich durchzusetzen. Erzielt das Tor. Und jetzt heißt es 9:9, Ausgleich, und die Neckarlöwen mit einem leeren Tor vorne, aber nur mit 5 Mann. Also wenn sie den Ball jetzt leichtfertig herschenken sollten, dann wird das ein ganz einfaches Tor für die Füchse Berlin. Aber nichtsdestotrotz, das wird es nicht geben, dieses leichte Tor, denn im Gegenteil, die Neckarlöwen sind in der Mitte erfolgreich aus dem Rückraum. Also Führung jetzt wieder für sie, 10:9. Zu spielen noch lange, weiter Weg in der ersten Halbzeit, nämlich 16 Minuten. Und Ballverlust, technischer Fehler. Die Neckarlöwen werden die nächste Chance haben, das nächste Tor zu erzielen. Sie liegen knapp vorne und die Magdeburger auch knapp vorne, Thorsten?
Magdeburg knapp vorne und Magdeburg lebt auch von den Paraden eines Sergio Hernandez, der hier von Beginn an gespielt hat, der gleich 300-prozentige abgefischt hat von den Gastgebern bei einem Tempogegenstoß, dann beim zweiten Versuch und dann war nochmal mit ein bisschen Glück einer der Bietigheimer frei am Kreis, weil der Ball zu ihm zurücksprang und auch diesen Ball schnappte sich dann der Spanier mit den russischen Wurzeln, der 29-jährige Sergio Hernandez im Kasten der Magdeburger. Da haben sie ein deutliches Plus, führen mit 8:6, 15,5 Minuten absolviert hier. In Bietigheim, man ist ja extra nicht nach Ludwigsburg in die größere Halle gegangen, sondern spielt hier in der eigenen Arena, die 4.500 Zuschauern Platz bietet und eigentlich ja die Heimstätte der Bietigheim Steelers ist. Da sind wir beim Eishockey aber ausgerutscht, ist der SCM hier auf dem glatten Geläuf noch nicht. Jetzt gibt es, glaube ich, erstmal eine Auszeit, wenn ich das richtig deute, Gelegenheit also wieder nach Mannheim rüber zu wechseln, zu den Rhein-Neckar-Löwen und zu den Füchsen aus Berlin und Jens-Christian Guzmann.
Knapper Rückstand für die Füchse, die jetzt in der Deckung gerade stehen und in der Lage sind, den Ball zu erobern. Nee, sie geben ihn wieder her. Und die Rhein-Neckar-Löwen dachten, sie hätten jetzt ihren Kreisläufer freigespielt, ihren Janik Kohlbacher. Unglücklicherweise hatten die Schiedsrichter vorher gepfiffen. Geht mit einem Freiwurf weiter und der wird abgefischt. Und dann ist er unerreichbar für Milos Savljev im Füchse-Tor. Damit heißt es wieder +2 für die Gastgeber. Also es ist ein weiter Weg bis zur Meisterschaft für die Füchse, die hier ja einen Punkt Minimum mitnehmen müssen, wenn sie die Schale hochhalten wollen, wenn sie den Traum von der ersten Meisterschaft für sich tatsächlich realisieren wollen. So, sie lassen es vorne erstmal relativ langsam angehen. Ihre Stammbesetzung im Rückraum ist da. Schlechter Pass von Lichtlein. Die Chance zum Tempogegenstoß für die Rhein-Neckar-Löwen. 3 Tore Führung. Ball ist drin und es ist Jon Andersson gewesen, der da relativ schnell los ist. Langer Pass auf ihn und den trifft er von 6 Metern. Lasse Andersson wird freigespielt bei den Füchsen. Er verkürzt wieder. -2, 10:12 aus Füchse-Sicht. Und vielleicht sind die Berliner ja tatsächlich auf Schützenhilfe angewiesen vom SC Bietigheim, der übrigens von einem Altfuchs von Ica Romero trainiert wird. Gut befreundet mit Füchsenmanager Bob Hanning. Ich könnte mir vorstellen, Thorsten, dass da so eine Gefälligkeit nicht so ganz aus der Welt liegt, wenn die beiden sich vorher nochmal getroffen haben sollten.
Ja, die werden da sicherlich miteinander telefoniert haben. Kann man von ausgehen, Torwartwechsel jetzt bei den Gastgebern, denn der erste, der drin war, Frederik Genz, der 28-Jährige, kam nicht allzu viel zu fassen. Deswegen kommt jetzt Daniel Rebmann zwischen die Pfosten des Bietigheimer Gehäuses. Ballbesitz für Bietigheim, Spielstand 9:6 für den SCM, also ein 3-Tore-Plus für die Magdeburger, Angriff für die Bietigheimer, absolviert 16,5 Minuten in diesem ersten Durchgang und wir können ja mal ganz kurz noch schauen, was sich da in dieser Handball-Bundesliga, die eine sehr ausgeglichene ist, wenn wir mal die Potsdamer vernachlässigen, die einfach nicht das Leistungsvermögen hatten, um in dieser deutschen Elite-Liga mitzuspielen. Wenn wir also da mal schauen, da ist es echt noch eng rundherum. Da führen die Leipziger in Stuttgart. Das würde bedeuten, dass Bietigheim hier spielen kann, wie es will. Denn wenn die Stuttgarter keinen Punkt machen, dann bleiben sie natürlich hinter Bietigheim zurück. Und unentschieden stand es gerade zwischen Wetzlar und Erlangen 6:6. Also, da ist noch eine ganze Menge Spannung, auch im Tabellenkeller drin. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf die Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft. Magdeburg im Augenblick, da 17 Minuten absolviert sind, mit einem leichten Plus. 9:6 in Bietigheim. Und wie steht's in Mannheim bei dem Duell der Löwen gegen die Füchse?
Ich kann es ja mal so beantworten, Thorsten. Magdeburg momentan auf Platz 1 der Tabelle. Denn für die Berliner, für die Füchse, heißt es hier in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen -3, 10:13. Das hat unter anderem eben gerade zu einem Wechsel im Tor geführt. Jetzt nicht mehr Dejan Milosavljev, sondern die eigentliche Nummer 2. Lasse Ludwig, der muss sich jetzt beweisen gegen Kohlbacher. Der ist frei, der Kreisläufer. Und der hat relativ wenig Mühe, den Ball an Ludwig vorbei zu befördern. Und nächster schlechter Pass der Füchse geht ins Seitenaus von Lasse Andersson. Da hat er... Wollte er wohl so eine Art No-Look oder ich weiß nicht, was er da für die Gedanken hat bei diesem Passversuch, was er da spielen wollte. Und dann ist ihm der Ball vielleicht auch so ein bisschen an der verratzten, verklebten Hand hängen geblieben. Und dann pudelt er in Seiten aus. Ballbesitz für die Gastgeber und die Chance, ihre 4-Tore-Führung, die sie mittlerweile schon haben, auszubauen. Also sieht wirklich nicht so gut aus für die Füchse. Magdeburg ist auf Kurs, nehme ich an.
Magdeburg ist auf Kurs. Jetzt haben wir gerade den eingewechselten Albin Lagergren gesehen, der mit dem vielgerühmten No-Look-Pass den Ball einfach mal in Richtung Saugstrup beförderte. Den konnten drei Gastgeber nicht bremsen. Deswegen gibt es den dritten 7 Meter für den SCM. Und das ist natürlich wieder eine Angelegenheit für Omar Ingi Magnusson, den 28-jährigen Isländer. Jetzt allerdings gegen einen neuen Torwart. Aber doch, der hat keine Chance. Links oben schlägt es ein. Für Magnusson schon das dritte Tor vom Punkt und damit zum ersten Mal eine 4-Tore-Führung. 7:11 und gleich wieder Ballbesitz. Mertens, der deutsche Nationalspieler, macht das jetzt schnell, bringt zu O'Sullivan. O'Sullivan auch die halbrechte Verbindung. Da im Rückraum sind sie unterwegs. Jetzt allerdings brechen sie den Angriff erstmal ab, gehen wieder zurück ins Positionsspiel. Magdeburg führt mit 11:7 bei der SGBWM Bietigheim. Macht also seine Pflichtaufgabe auf alle Fälle erst einmal. Und kann nun abwarten, was die Konkurrenz alles so zustande bekommt. Und vielleicht wird der eine oder andere Magdeburger Fan natürlich den Löwen an diesem Tag ein bisschen die Daumen drücken. Und nicht so ein Füchse-Fan sein, wäre nachvollziehbar.
Absolut ist das nachvollziehbar. Füchse-Coach Jaron Sievan hat von seinem Spiel oder von dem Spiel seiner Mannschaft momentan so ein bisschen genug gesehen. Und er hat die Mannschaft jetzt erstmal zum Gespräch gebeten. Auszeit heißt das im Handball. Da hat man dann als Coach 60 Sekunden, also eine Minute Zeit, mal auf die schwerwiegendsten Fehler hinzuweisen und gleichzeitig den einen oder anderen Vorschlag zu machen, was man vor allen Dingen in der Deckung mal ein bisschen besser, ein bisschen anders machen müsste. Der Torwartwechsel, von dem ich eben schon erzählt habe, hat sich eben schon einmal ausgezahlt für die Füchse Berlin. Denn Lasse Ludwig, ihr zweiter Mann, der jetzt drin ist, hat einen 7 Meter der Gastgeber halten können. Und nach diesem gehaltenen 7 Meter dann die Auszeit von Sievert. Und jetzt wird es hier gleich in der Halle weitergehen. Und eins ist klar, die Passpräzision, die die Mannschaft sonst so in den Spielen der Handball-Bundesliga und auch der Champions League ausgezeichnet hat, die ist heute nicht so gegeben. Schon 2, 3 Pässe, die völlig unbedrängt einfach so im Seitenaus gelandet sind. Dann auch nochmal ein technischer Fehler hier, ein Stürmerfoul da. All das hilft einer Mannschaft wie den Rhein-Neckar-Löwen, die hier überhaupt nichts zu verlieren haben, für die es im Grunde genommen um nichts mehr geht, aber die damit, mit dieser Situation so drucklos zu sein, sehr gut umgehen. Rückraumwurfchance für Gitzel, die nimmt er sich da einfach mal, weil er auch das Gefühl hatte, ja, ich könnte die Neckar-Löwen dann vielleicht überraschen, aber den hat er nicht wirklich gezielt abgegeben, den Wurf, der geht vorbei. Die Füchse, sie liegen relativ deutlich hinten, 10:14. Und damit unsere nächste Stippvisite beim Fußball, bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, die gegen Frankreich spielt und bei Stefanie Batschek.
26 Meter Torentfernung, Freistoß, zentrale Position, Florian Würz. Allerdings in die Mauer und jetzt gibt es die Kontergelegenheit beim Stand von 0:0 für die Franzosen. Aber hinten machen sie es gut bislang, die Deutschen. Josua Kimmich, der Kapitän, in seinem 101. Länderspiel arbeitet da perfekt nach hinten, fängt die Kugel ab und dann gibt es direkt den Tempo-Gegenschuss. Den kennt man ja beim Handball auch, gibt es beim Fußball natürlich auch. Und dann wird es über mehrere Stationen gespielt. Karim Adeyemi vorne als Ballhalter einmal, gefällt mir gut, der Mann vom BVB, Goretzka spielt den in die Mitte auf Woltemade. Nachschusschance, Adeyemi, Major hat ihn der Keeper der Franzosen, jetzt schon zum dritten, vierten Mal gefordert in dieser Partie. Und Karim Adeyemi, der möchte es richtig wissen, mag, dass er immer wieder in den 16er reinläuft, diese tiefen Läufe drin hat und dann auch ganz schwer zu stoppen ist. Und von den Franzosen hat es bislang 2 Schüsse aufs Tor gegeben, allerdings nichts Gefährliches, was Ter Stegen dann wirklich herausgefordert hätte. Und sie kommen nochmal. Die Gäste mit einer Flanke über die rechte Seite, zu ungenau, man merkt es einfach, da sind 8 neue in der Startelf heute bei der Equipe Tricolore. Bei Deutschland läuft es besser, nur die Tore fehlen bislang und damit rüber zu Jens-Christian Gussmann, zurück zu den Füchsen Berlin.
Wo die Füchse die nächste gute Chance eben gerade durch Fabian Wiede liegen gelassen haben, denn er tankt sich dadurch, scheitert an David Späth im Tor, ist allerdings auch ein bisschen behindert worden und deshalb jetzt Strafwurf für die Gäste Tim Freihöfer. Er ist ganz sicherer und verwandelt auch diesen links unten, schlägt der Ball ein. Damit verkürzen sie wieder um ein Tor, aber es heißt aus ihrer Sicht eben immer noch -4 und wir haben jetzt schon 20 Minuten rum, also den neutralen Beobachter, den sollte und könnte sowas vielleicht schon ein bisschen nervös und unruhig machen. Bei den Füchsen hat man nichtsdestotrotz das Selbstbewusstsein und auch die Gewissheit, wir sind ja eine Mannschaft, die zünden kann, die ganz schnell viele Tore erzielen kann. Jetzt vielleicht auch wieder Ballgewinn für die Füchse. Gegenstoßchance, wenigstens der erweiterte Gegenstoß. Gitzel auf Langhoff und da geht es weiter mit einem Abwurf. Denn den hat er einfach rechts oben am Winkel vorbeigesemmelt. Das war eine relativ unbedrängte Torwurfmöglichkeit, die er da hatte. Also die Füchse weiterhin deutlich hinten. 11:15, Magdeburg vorne, Thorsten weiterhin.
Magdeburg weiterhin vorn, Spiel unterbrochen, 11:7 für den SCM, weil es ein ziemlich rüdes Einsteigen gab gegen Albin Lagergren. Und demzufolge, der hatte auch richtig Schmerzen und demzufolge sind die beiden Unparteiischen, deren Namen ich noch gar nicht genannt habe, glaube ich. Yannick Otto und Raphael Pieper pfeifen das Ganze. 2 aus dem hohen Norden der Republik, die also auch lange unterwegs waren, ehe sie hier dann die Halle erreicht haben. Die schauen sich das jetzt auf dem Videoscreen an, um darüber zu befinden. Gibt es jetzt hier eine 2-Minuten-Strafe? Ich würde mal vermuten, es gibt eine 2-Minuten-Strafe. Die beiden einigen sich jetzt auch mit dem Kampfgericht und zeigen 2 Minuten arme Sünderbank für einen Spieler, der Gastgeber für den faulenden Spieler, jetzt können wir auch sehen, wer es gewesen ist, es war Fabian Wiedestein, der muss also jetzt für 2 Minuten runter. Überzahl für den SCM, der hier sein Ding macht, muss man so sagen. Also das, was sie zu absolvieren haben, das haben sie hier in den ersten 21 Minuten erstmal runtergebracht. Führen mit 4 Toren, haben die Halle einigermaßen ruhig bekommen. Und mehr können sie ohnehin nicht machen, die Magdeburger. Ansonsten sind sie schon abhängig von dem, was in anderen Hallen passiert. Speziell in einer, in der in Mannheim dort gastiert ja, der Spitzenreiter, die Füchse, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Showdown in der ersten Liga. Mal sehen, ob es spannend wird. Hier ist es nicht sonderlich spannend, weil Magdeburg sein Pensum spielt. Da ist sicherlich mehr Musik hier drin in Mannheim.
Die jetzt ihren Linksaußen freikriegen vor Lasse Ludwig. Und der hat wenig Probleme, den Ball zu versenken. Tim Notdorf da von links außen und damit wieder +4 für die Neckarlöwen. 16:12 heißt es hier, 23. Spielminute erreicht. Und die Füchse haben es dann mit Tempo nach vorne versucht. Allerdings wurden sie dann gestoppt und waren nicht in der Lage, den Ball dann noch vor dem Schiri-Pfiff weiterzuspielen und dann vielleicht die Gastgeber in einer ungeordneten Phase zu erwischen. So, jetzt sind sie in Position ans Griff. Und da ist es Fabian Wiese, der tankt sich durch. Gegen die Hand, sogenannter Überzieher. Also Wurfarm, den linken in diesem Fall, über den Kopf rübergezogen. Und dann in der Lücke zwischen 1 und 2, zwischen dem Außen und dem Halbspieler durch. Und dann wurstelt er den Ball unter Bedrängnis an David Späth im Mann in Heinheimer Tor irgendwie vorbei. Und die Füchse sind in der Lage gewesen, wieder ein bisschen zu verkürzen. So ein bisschen die Gastgeber vielleicht auch unter Druck zu setzen, weil die ja merken, ah, wir hatten es eben noch relativ komfortabel, +4. Und jetzt heißt es auch schon wieder +4, weil sie da den Mann im rechten Rückraum freigespielt haben. Gustav Davidsson. Und dann ist es allerdings sehr, sehr schnell gegangen. Keine 5 Sekunden sind vergangen. Eben gerade noch Tor geworfen und jetzt schon wieder 7 Meter gegen sich kassiert, weil man wen? Ja klar, Matthias Gitzel nicht im Griff hat. Das ist ja eine der besonders erfolgreichen Taktiken der Füchse. Sobald sie einkassiert haben, geht es mit so viel Tempo und so viel Power nach vorne. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, dann sind die häufig eben unsortiert noch die Abwehrreihen. Gitzel hat das eben gerade genutzt, er wird gefoult. Gleich wird es mit einem 7 Meter für die Füchse Berlin weitergehen. Ihr sicherer 7-Meter-Schütze Tim Freihöfer hat den Ball schon Im Tor der Neckarlöwen hat es einen Wechsel gegeben. Appelgren steht da jetzt statt Spät. Wurf ist freigegeben, einmal angetäuscht. Und sonst ist er immer ein so sicherer, der Tim Freihöfer. Und diesmal scheitert er aber an der rechten Seite von Appelgren. Ballbesitz für die Rhein-Neckar-Löwen. Sie führen immer noch mit 4-6 Minuten in der ersten Halbzeit noch zu spielen.
Auch in Bietigheim sind es noch 7 Minuten, die absolviert werden müssen. Iker Romero beim Stand von 7-13 aus Sicht der Gastgeber nimmt jetzt hier seine zweite Auszeit, denn er merkt, dass seine Mannschaft hier ein bisschen die Fälle davonschwimmen in dieser Partie. 6 Tore minus gegen einen SCM, der hier ordentlich performt, der hier wenig Fehler macht und der vor allen Dingen im Angriff immer wieder Lösungen findet gegen die hart zu packende Hintermannschaft der SG Bietigheim. Deswegen der klare Spielstand 13-7 für die Magdeburger, die also tatsächlich ihre Aufgabe hier, so hat es zumindest den Eindruck nach gespielt, knapp 23 Minuten ordentlich absolvieren, die hier ihren Anteil dazu leisten, dass die Meisterschaft bis zum letzten Spieltag spannend bleibt und die natürlich auch mit der Saison zufrieden sein können, egal ob sie nun Erster oder Zweiter werden. Sie haben die Champions League Qualifikation erneut erreicht, sie spielen noch in der aktuellen Champions League, wie ja auch die Füchse im Final Four. Und sie haben eine riesige Verletztenmisere, die sie von Saisonbeginn an begleitet hat. Da kamen ja einige Spieler völlig schwer verletzt, Hornke beispielsweise oder klar, von den Olympischen Spielen zurück und mussten erstmal als Rekonvaleszenten teilweise bis Weihnachten warten, ehe sie dann wieder für den SCM aktiv werden konnten. Und dann fehlen ja auch so Leute wie beispielsweise Manuel Zehner, den man verpflichtet hat, den Rekordtorschützen des vergangenen Jahres. Oder eben auch Matthias Musche, der sich ja so schwer verletzt hat im Saisonverlauf. Und. Eigentlich war das immer ein Lazarettschiff, das der SCM hier an den Start gebracht hat. Und dieses Lazarettschiff hat da tatsächlich eine sehr, sehr ordentliche Saison hingelegt. Konnte ich alles sagen, weil die Gastgeber mal wieder nach der Auszeit den Ball versäftelt haben. Deswegen stehen wir jetzt hier bei 13-7. Magdeburg kann die Führung weiter ausbauen. Scheint hier einem sicheren Sieg entgegenzustreben. Aber da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, denn beim Handball hat es schon die dollsten Dinger gegeben. 6 Tore plus klingen ganz gut, sind aber natürlich noch keine Entscheidung klar. Der sich jetzt durchsetzt, holt wieder einen 7 Meter raus. Den schenken wir uns in diesem Augenblick und gehen schnell wieder zu den Füchsen bei den Rhein-Neckar-Löwen.
-3 aus Sicht der Füchse Berlin, die durch ihren Besten, durch Matthias Gitzel eben das nächste Tor erzielen konnten. Überzahl haben sie gehabt. Ein Spieler der Neckar-Löwen auf der Sünderbank. Und dann haben sie mit 6-5 das 1-gegen-1-Duell für Gitzel gesucht und gefunden. Der hatte dann relativ wenig Probleme, sich da durchzusetzen. Die Neckar-Löwen jetzt mit einem schlechten Pass von Juri Knorr. Das heißt jetzt, Ballbesitz wird wechseln. Ballbesitz für die Füchse Berlin, die auf 3 Treffer rangekommen sind. Das muss ich mal unten die Anzeigetafel finden. Da ist es noch 12 Sekunden Überzahl. Der Ball ist weit im Seitenaus gelandet. Deswegen wurde die Hallenuhr und die Spieluhr angehalten. Und das wird man auch nochmal kurz wischen. Und dann wird es dann gleich mit der Überzahlchance für die Füchse weitergehen, die auf 3 Treffer ran sind. Und dann gucken, ob sie nicht vielleicht sogar in der Lage sind, jetzt gleich -2 zu erreichen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Deswegen nächste Stippvisite beim Fußball bei Deutschland gegen Frankreich und bei Steffi Batschek.
Ja, jetzt Christian, dauern ist ein gutes Stichwort. Es dauert hier gerade. Es gibt nämlich eigentlich einen Strafstoß für die deutsche Mannschaft nach einem Foulspiel des französischen Keepers Marion an Karim Adeyemi. Aber der Schiedsrichter Ivan Kusiak, der checkt und checkt und ist im Austausch mit dem Video Assistant Referee und das seit gefühlt 1,5 Minuten. Deswegen gibt es hier auch langsam die Pfiffe im Stadion. Mehr als 50.000 sind nämlich eigentlich bereit, dass es hier weitergeht. Josua Kimmich, der deutsche Kapitän, der hat sich auch schon den Ball genommen und wir hatten die Wiederholung hier einmal gesehen. Ja, es gab den Kontakt von Magnon gegen Karim Adeyemi und ich weiß gar nicht, was sie da jetzt einfach so lange checken, was sie da so lange überprüfen. Schiedsrichter macht auch keine Anstalten rauszugehen. Er steht da jetzt im 16-Meter-Raum, er unterhält sich mit dem französischen Keeper, mit Magnon. Sie stehen da jetzt alle im Pulk und es ist einfach ein Luftanhalten, ein Zeitanhalten. Deutschland ist aber, das kann ich mal sagen, das bessere Team bis hierhin und jetzt geht der Schiri raus. Also das dauert hier alles noch einen kleinen Moment. Ja, deswegen dahin, wo der Ball rollt. Ich glaube bei dir, Jens-Christian Gussmann und bei den Füchsen Berlin.
Auszeit in Mannheim genommen, diesmal vom Gastgebertrainer von Hinze. der wird jetzt mal so ein paar Takte und ein paar Worte zu seiner Mannschaft reden. Sowas macht man ja immer nur, wenn man mit irgendetwas nicht zufrieden ist. Also wenn man seine Jungs nochmal auf dies oder das hinweisen möchte, würde einfach auch bitten möchte, mal vielleicht ein bisschen engagierter zur Sache zu gehen. Die Füchse sind herangekommen, bis auf 2 Tore. 15-17, das ist ihr Rückstand. Momentan immer noch in der aktuellen Blitztabelle der Handball-Bundesliga auf 1. Der Titelverteidiger, der SC Magdeburg, der bei Abstiegskandidat Bietigheim relativ deutlich in Führung liegt. Wie hoch genau, Thorsten, wirst du uns sicherlich verraten.
Ja, kann ich verraten. Man führt mit 15-9, da man gerade einen 7 Meter gegen sich kassiert hat, war der zweite in diesem Spiel. Und zum zweiten Mal hat Tom Wolf, der 29-Jährige, da auch getroffen gegen Hernandez, der ansonsten ein ordentliches Spiel macht. Und die Magdeburger haben es jetzt ein bisschen lockerer angehen lassen. In den letzten 2-3 Minuten hat man den Eindruck, machen jetzt aber schon wieder Druck auf der Position. Bergendahl setzt sich da durch, windet sich um seinen Gegenspieler herum am Kreis und trifft zum 16-9. Also daran liegt es nicht, dass die Meisterschaft vielleicht dann doch nach Berlin geht, wovon wir ja eigentlich vor dieser Partie ausgegangen sind. Denn die Rhein-Neckar-Löwen sind ja vielleicht gemeinsam mit dem SC DFK Leipzig eine der Enttäuschungen in dieser Saison. Da war viel mehr erwartet worden, aber im Moment ist da ja alles noch offen. Magdeburg tut das Seine, um hier zu performen. 3 Minuten sind es noch im ersten Spielabschnitt. 16-9 die Führung für die Gäste von der Elbe. Da gehen wir dorthin, wo es spannender ist, nach Mannheim.
Wo die Gastgeber, die Jungs in den gelben Trikots, Ballbesitz haben und durch Juri Knorr das nächste Tor erzielen. Ansatzlos, sogenannter Schottwurf, also so ein Wurf unten ran, eher von 11 als von 10 Metern. Und das war sehr überraschend für die Füchse-Deckung, die da einmal nicht aufmerksam wirkte, die jetzt aber die nächste Wurfchance durch ihren Linksaußen hat. Tim Freihöfer, der vergibt sie, Tempo-Gegenstoß-Chance. Aber Fabi Wiede ist in der Lage, noch eine Hand davor zu kriegen. Er hat den Spieler der Mannheimer da so ein bisschen bedrängen können. Die Halle hat das als 7-meter-würdiges Foul interpretiert. Aber die Schiedsrichter sagen, nee, so viel ist es nicht gewesen. Wir geben nur einen Freiwurf dafür. Das heißt, es wird dann gleich mit Ballbesitz für die Gastgeber weitergehen. Die hier noch 3 Minuten 16 in der ersten Halbzeit vor sich haben. Und mit 3 Toren in Führung sind und die ihren Besten bisher vorne im Angriff durch ihren Halbrechten haben im Rückraum. Jon Andersson, 7 Tore durch ihn. Neben ihm im Rückraum auf der Spielmacherposition der Deutsche Juri Knorr und halb links dann Ulf Schäffert. Das ist momentan die Rückraumbesetzung der Rhein-Neckar-Löwen, die jetzt natürlich auch wieder versuchen wird, die nächste Lücke in der Füchse-Deckung zu finden. Aber das war ein schlechter Pass, ein ganz schlechter von Knorr. Gitzel ist durch und hat kein Problem. David Späth von 6 Metern alleine ist er davor, ihm zu überwinden. Also, die Füchse haben wieder verkürzt. -2 nur noch aus ihrer Sicht. Trotzdem fehlen ihnen eben diese 2 Tore momentan noch, um die Spitze, den ersten Platz in der Handball-Bundesliga, in der Blitztabelle von den Magdeburgern zurückzuholen. Also, das nächste Mal heißt es jetzt für sie, sicher stehen in der Abwehr. 6-0-Formation. Und der nächste schlechte Pass, weggeworfen von Andersen. Ist das die nächste Gegenstoßchance für die Füchse? Aber die machen diesmal nicht so schnell, sondern die machen es diesmal langsam. Gitzel in einem Tempo, in dem ich ihn eigentlich noch gar nicht gesehen habe in der ganzen Saison. Er trottet, macht es langsam. Und sagt, nee Jungs, jetzt kommen ruhig, wir gehen jetzt erstmal auf die Position. Links im Rückraum Lasse Andersson, in der Mitte Fabian Wiede, rechts dann Linkshänder Gitzel, der jetzt Fahrt aufnimmt. Er sucht das 1-1 gegen Juri Knorr, wird aber gestoppt, geht mit einem Freiwurf für die Berliner weiter. Nächster Anlaufversuch der Füchse, leicht erstes Kreuz in der Mitte, Lasse Andersson versucht da den Abschluss. Aber passt dann doch lieber wieder. Jetzt versucht es wieder 1-1. Er wird gestoppt, geht weiter mit einem Freiwurf für die Füchse. Noch sind sie auf der Suche nach der Lücke. Wiede wandert wieder in die Mitte. Gitzel jetzt, halbrechte Position. Pass in die Mitte zu Wiede. Arm des Schiris ist oben. Er will sich durchtanken. 1-1. Wird gefoult. Nächster Freiwurf für die Berliner. Den sollten wir, glaube ich, noch mitnehmen, denn der Arm des Schiris ist oben. Also die Füchse, sie müssten jetzt gleich abschließen, ansonsten dürfen sie den Ball sowieso den Neckar-Löwen überreichen. Freiwurf, da machen sie schon eine Drei-Mann-Mauer, weil sie keinen weiteren Pass mehr haben werden. Lasse Andersson, ihr Rechtshänder dahinter. Er ist ja der Mann mit dem härtesten und dynamischsten Wurf bei den Füchsen. Normalerweise sollte er jetzt den Ball kriegen, hochgehen, Sprungwurf. Und da ist es. Und er bleibt im Block hängen. Wiede schnappt sich den Ball, schließt fast von der Nulllinie nochmal ab. Und das war dann kein Problem für David Späth. Die Neckarlöwen haben Ballbesitz, führen 18-16.
Und bei den Magdeburgern gibt es wieder einen 7-Meter für den SCM. Fünfter für die Magdeburger in diesem Spiel. Dreimal hat er getroffen, Omar Igni Magnusson. Dann hat er den Ball an die Querlatte gejagt beim vierten Versuch. Und ich bin gespannt, ob der Isländer da wieder antritt. Genau so ist es, sonst wäre nichts gewesen. Schnappt er sich wieder den Ball, tippt ihn noch ein-, zweimal mit der linken Hand auf. Fixiert jetzt den Torwart, der Gastgeber Daniel Rebmann. Und dann einmal angetäuscht, zweimal angetäuscht, ist er drin. Also Magdeburg erhöht auf 17-10. Das ist eine Menge Holz für die Elbestädter. Die machen hier ihr Ding. Hier sind es noch 30 Sekunden. Weiß nicht, ob wir hier bleiben sollen, vielleicht um diese erste Halbzeit mal hier zuzumachen und dann wieder zu schauen, was die Konkurrenz so treibt. Also die Magdeburger machen hier ganz souverän ihr Ding, muss man sagen. 18-10 im Augenblick der Spielstand. 15 Sekunden noch auf der Uhr. Bietigheim insgesamt überfordert gegen individuell viel stärkere Magdeburger mit einem guten Deckungsverband. Die sollten jetzt allerdings nochmal versuchen, dass sie da stehen. Jetzt ist das Anspiel an den Kreis gekommen und dann ist Hernandez rausmarschiert. Dann gibt es noch einen Notwurf der Magdeburger. Der geht neben das Tor. Halbzeit hier. Der SCM führt mit 18-10.
Und hier heißt es plus 3 für die Neckarlöwen, die gerade eben durch Ulf Schäffer, sehr schönes Tor von ihm, den Vorsprung wieder ausgebaut haben. Die Füchse versuchen es mit einer 1-gegen-1-Situation. Assel Lasse Andersson will sich da durchtanken zwischen den Deckungsspielern 1 und 2, zwischen Außen und Halb, rammt aber die Schulter in den Halbdeckungsspieler. Das haben die Schiris gesehen. Und deswegen heißt es Stürmerfoul, Ballbesitz für die Neckarlöwen, die damit aber nicht mehr viel anfangen konnten, denn die Schiedsrichter haben die erste Halbzeit abgepfiffen. Ja, und es ist aus Sicht der Füchse ein ernüchterndes Halbzeitresultat. 17-20. 17, das ist so im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das können auch noch häufig gerne 2-3 Tore mehr sein, weil sie ja häufiger so eine Marke von 40 am Spielende anvisieren. Aber 20 Gegentore, das ist viel zu viel. Einer der Gründe dafür steht im Tor, heißt Dejan Milosavljevic. Sonst einer der besten Torhüter in der Bundesliga. Heute hat er noch fast gar nichts anhalten können. Gerade mal 2 Paraden durch Milosavljevic. Und das einer der Gründe dafür, dass die Füchse momentan hier zur Halbzeit bei den Neckarlöwen mit 17-20 hinten liegen und in der zweiten Halbzeit Lösungen finden müssen, wenn sie deutscher Meister werden wollen. Denn es sieht danach aus, als ob sie hier mindestens einen Punkt gebrauchen. Sie haben es eben bei uns gehört. Halbzeit auch schon in Bietigheim. Dort spielt ihr Konkurrent um den Meistertitel, das ist der SC Magdeburg. Und der liegt deutlich vorne. Jetzt atmen wir jetzt erstmal durch und dann melden wir es zur zweiten Halbzeit wieder.
Sie hören das RBB 24 Inforadio und gleich geht's weiter mit dem Fußball in Stuttgart. Deutschland gegen Frankreich. Kurz vor Ende der ersten Hälfte steht es nach wie vor 0-0 und weiter jetzt mit Jens-Jörg Rieck und ja, Thomas Kunze.
Das ist kein 0-0-Spiel. Nein. Also das ist, gibt ja den berühmten Spruch, Spiele dieser oder jener Mannschaft schaut man sich lieber im Videotext an, weil sowieso nichts passiert. Aber das ist heute nicht der Fall. Hier steht 0-0 drauf, aber es ist viel, viel mehr drin in dieser Partie. 15.42 Uhr, Steckball hinein in den 16er, Chance für die Franzosen, die ein bisschen brauchen, da mit Thuram und den Ball dann schlecht in die Mitte bringen. Da ist oft mehr drin. Sie hatten ihre beste Chance durch Cherki gefühlt, als Ter Stegen mit einer wirklich großen Parade zur Stelle ist und den Ball mit einer Hand da wegwischt aus dem 16er. Ansonsten die deutsche Mannschaft jetzt mit Kimmich verschwindet mit dem Ball.
Ja, war weg.
Hat 2 Bälle mit. Das könnte ein ganz listiger Plan werden. Aber den einen schmeißt er dann doch weg. Einen wirft er ein. Und zwar zu Koch, dem Frankfurter. Und dann geht es über Tah weiter, der auch nicht zu den Gewinnern des Halbfinales gehörte. So ein bisschen offenbar ohne seinen Rüdiger an der Seite da schwer verunsichert war. Heute fehlt Rüdiger auch, wie man ja sagen muss, dass in der deutschen Mannschaft so ein halbes Dutzend Stammkräfte ja nicht mit dabei ist. Das wollen wir nicht vergessen. Musiala absolut unersetzlich. Havertz natürlich Kleindienst, Stiller und Rüdiger. Aber Achtung, Woltemade mit der sehr guten Gelegenheit. Hier den Ball, Direktabnahme, diesmal wie von dir gefordert, zwar nicht mit der Innenseite, aber mit der Außenseite wunderbar verlängert vom Riesen vom Mann, der aus dem Norden hier nach Stuttgart gekommen ist und jetzt wieder Beifall nach draußen klatscht. Das hat er heute schon oft gemacht, aber es kam ja auch oft Bälle für ihn.
Ja, ich muss sagen, die Hereinnahme von David Raum hat sich gelohnt. Wieder sofort mit links die Flanke gebracht, wieder mit gutem Schnitt, guter Distanz. Jetzt die vierte Ecke auf den ersten Pfosten gegeben, Tchouaméni. Klärt das, kostet wieder eine Kleinigkeit, nämlich den nächsten Eckball, den fünften jetzt für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und ich finde, wenn man schon mit einem Füllkrug und einem Woltemade aufläuft, dann braucht man auch Spieler, die Flanken liefern. Bei David Raum wurde bestellt und der Lieferdienst kommt, und zwar pünktlich. Aber das Tor fehlt, die deutsche Mannschaft deutlich besser. Nächste Ecke wieder, erster Pfosten, leicht geklärt von Digne. Dann geht der Ball am Elfmeterpunkt runter. Woltemade stört dazwischen, hat den Ball allerdings vermeintlich mit der Hand gestoppt. Und das Spiel ist auch unterbrochen und da können sich alle kurz freuen. Und dann geht es aber auch weiter. Nick Woltemade hat das alte Maß des Klafters, dass man das mal rausholt in einer Radioreportage, ausgepackt, hat die Arme breit gemacht und den Ball so gestoppt, sich mit der Schulter nach unten gebeugt und den Ball mit dem Oberarm gestoppt. Und das ist natürlich laut Reglement nicht erlaubt. 44 Minuten und 9 Sekunden gespielt. Freistoß Frankreich aus dem eigenen 16er. 0-0. Deutschland testet und testet und testet die französische Defensive. Bisher hält die oder der Pfosten hilft manchmal.
Ja, 37. Minute. Zum Glück habe ich das hier vor mir stehen. Größte Chance, das war der Ball von Wirtz. Da wart ihr hoffentlich schon dabei in dieser Situation, als der Ball an den Pfosten ging. Wunderbar durchgeleitet, wollte mal der Füllkrug. Das waren die Stationen, die bislang größte Chance des Spiels. Für die, das sagen wir auch sehr gern, bessere Mannschaft. Wir haben ja gewissermaßen in Lyon, in Frankreich, an der Rhone, die Wiedergeburt der deutschen Mannschaft erlebt, als sie dort gewann. Dann ging die gute Reise los in Richtung Europameisterschaft. Von da an war das Team ja deutlich verbessert, was vorher in Berlin gegen die Türken und in Österreich gegen, in Wien gegen die Österreicher schwer unter die Räder gekommen war. Achtung, da drüben freie Bahn für Mbappé im 16er. Schuss, Tor! Tor für Frankreich! Ein Kontakt! Vorbei, mit rechts hinein, an Ter Stegen vorbei ins lange Eck. Ja, auch das ist Fußball. So geht's. Die deutsche Mannschaft hat die Mehrzahl an Chancen. Die Franzosen haben lange nicht so viele Hochkaräter. Und der Mann mit dem goldenen Schuh, der beste Torschütze in Europa in diesem Jahr, macht das Tor in der, was war's? 45 plus 1. Ja.
Jubiläumstreffer für King Kilian, 50. Tor im Dress, im Trikot der L'Équipe Tricolore, und der Kardinalsfehler in der Situation von King Kimmich nach der Flanke. Springt da unter den Ball hindurch, verschätzt sich, braucht da ein bisschen, um sich zu sortieren. Mbappé bleibt mit den Füßen am Boden, hat deswegen die Kontrolle und legt sich den Ball mit rechts an Kimmich vorbei. Kann dann in Ruhe schlenzen. Ter Stegen ist noch dran an der Kugel. Aber dann schlägt es eben ein. Und so führen die Franzosen hier mit 1-0. Warum? Wissen die selber nicht.
Es würde, das dürfen wir beruhigend sagen, so ein bisschen dem vom Bundestrainer Julian Nagelsmann angesprochenen Impetus für das Spiel entsprechen. Er hat ja gesagt, lieber verliere ich, aber wir machen ein gutes Spiel. Also das können wir mal festhalten. Der Teil des Plans ist aufgegangen.
Wäre trotzdem blöd, wenn das eine Self-Fulfilling Prophecy wäre, oder? Es geht ja auch beides, ist ja auch möglich. Ja. Gut spielen und gewinnen. Wie wäre das denn?
Dann nehme ich B.
Ja, oder?
Dann nehme ich B. Die Franzosen kommen nochmal, schlagen den Ball auf den Torschützen, auf Kylian Mbappé. Diesmal ist aber Koch vor ihm da. Aber Rabiot erobert den Ball zurück. Es geht über Gusto hinein in die deutsche Hälfte. Nur noch vorn Füllkrug, einer in der Hälfte der Franzosen. Die deutsche Mannschaft kann durch Koch den Ball erstmal aus dem 16er wieder rausbringen. Dann mit Raum den weiten Schlag auf Wirtz. Der muss sich jetzt ein bisschen beeilen. Muss flitzen, aber das wird er nicht gewinnen. Das Duell, Badé ist da und bringt den Ball zu Tchouaméni. Wir sind bei Real Madrid und im Mittelfeld mit dem Youngster, mit dem Startelf-Debütant, muss man sagen, mit Cherki unterwegs, der zuletzt ja sein Debüt in dieser Mannschaft der Blauen hat geben können. Die machen jetzt langsam, weil sie wissen, überraschenderweise nach 45 Minuten kommt auch beim Miniturnier der kleinen Europameisterschaft dann irgendwann die Pause und so viel Grund nachzuspielen. Ach, okay, wir hatten eine lange Elfmetersituation.
3 Minuten gibt's.
Ah, habe ich gar nicht gesehen. Das ist gut, denn Woltemade hat eine Idee.
Kommt mit dem Pass aus der Hüfte in der Drehung auf den rechten Flügel auf Adeyemi. Der kriegt den Pfiff jetzt nicht, obwohl Rabiot diesmal relativ rabiat mit dem Ellbogen in der Hüfte unterwegs war. Aber nach der gelben Karte sagt Ivan Kruslak jetzt, mein lieber Freund, da muss mehr passieren. Deswegen läuft nochmal der französische Konter über Cherki mit großen Schritten. 25 Meter Torentfernung. Rechts raus auf Randa Kolomyani. Thuram mit der Direktabnahme vom Elfmeterpunkt. Papa war Weltmeister. Markus Thuram kennt die Bundesliga in- und auswendig, ist dann von Gladbach nach Mailand gezogen und hat hier ein bisschen Rücklage bei seinem Abschluss. Der Ball geht am Tor vorbei und auch drüber. Jetzt läuft die letzte Minute. Deutschland nochmal mit dem Kombinationsspiel vielleicht aus dem eigenen 16er heraus. Geht Leon Goretzka, kommt mal entgegen, kriegt die Kugel von Robin Koch und dann gibt es den schwachen Pass auf die rechte Außenbahn von Joshua Kimmich auf Karim Adeyemi. Aber da waren sie auch zu weit voneinander entfernt. Da hatte Rabiot extrem viel Zeit dazwischen zu gehen. Die Franzosen heute übrigens sind ganz blau gekleidet. Blaue Stutzen, blaue Hosen, blaue Trikots. Mit dem Kombinationsspiel hinten raus. Und dann ist es ein bisschen zu
knusprig,
was Jonathan Tada macht in der gegnerischen Hälfte. Ich weiß gar nicht, wen hat er jetzt? Kolo Muani hat er erwischt unten am Fuß. Gibt nochmal Freistoß für Frankreich, aber gleich müsste Pause sein.
Ja, in der Situation zuvor, für mich einer der besten in der deutschen Mannschaft, das ist groß am heutigen Tag in der Tat, mit einem verzweifelten Winken, so ein bisschen wie wenn man am Ufer steht und das Boot herbeiholen will, dass doch jetzt ein bisschen nachgerückt werden muss. Es ist ein bisschen luftig geworden da oft in der Defensive und die Franzosen haben das mit dem bislang einzigen Tor dieses Spiels nutzen können. Mbappé, gar nicht so unbekannter Name im Weltfußball, am Ende als Torschütze für Frankreich. Kommt jetzt so ein bisschen den großen Rekordtorschützen Giroud langsam näher. 57 Tore, das ist eine Marke, die er in seinem Leben sicherlich noch reinkassieren wird. Aber nicht mehr in dieser ersten Halbzeit, das dürfen wir sagen, denn die ist jetzt gerade abgepfiffen worden. Es war viel Schönes dabei, das halten wir mal fest. Die deutsche Mannschaft deutlich verbessert im Vergleich zum Spiel gegen die Portugiesen. Mit der Mehrzahl an Gelegenheiten stellvertretend die 37. der Pfostenschuss von Wirtz. Aber das einzige Tor, das ist ein bisschen doof. Das haben die Franzosen gemacht. Es steht 0:1 aus Sicht der DFB-Elf. Guter Kick hier. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit.
Und jetzt hier bei uns im RBB 24 Inforadio die Nachrichten mit Josefine Grützmacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau plus 10 Minuten. A111 Richtung Berlin zwischen Kreuz Oranienburg und Hennigsdorf ist nach einem Unfall nur die linke Spur frei. B2 Berlin Dreieck Barnim zwischen Lindenberg und Dreieck Barnim gibt's in beiden Richtungen Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin Mitte Friedrichshain bis Mitte Frankfurter und Karl-Marx-Allee wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen ist der Abschnitt zwischen Gürtel- und Grunerstraße bis morgen früh in beiden Richtungen gesperrt. Außerdem gibt es in Kreuzberg viele Sperrungen für das Straßenfest rund um den Blücherplatz bis Dienstag früh.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15.51 Uhr mit Josefine Grützmacher. In Berlin-Friedrichshain ist der Karneval der Kulturen gestartet. Zum ersten Mal verläuft die Strecke nicht durch Kreuzberg, sondern über die Frankfurter und die Karl-Marx-Allee. RBB24-Reporterin Helena Dehler.
An der Spitze des Umzuges läuft traditionell eine große Samba-Gruppe. Dieses Jahr setzt sie das Motto 20er Jahre. Neu dabei sind dieses Jahr Gruppen der türkischen und der vietnamesischen Community. Auf den breiten Gehwegen an der Frankfurter und der Karl-Marx-Allee ist mehr Platz als in Kreuzberg. Deswegen ist das Gedränge nicht ganz so groß. Die Polizei sichert die Veranstaltung mit 1500 Einsatzkräften und hat aus Sicherheitsgründen viele Zufahrtsstraßen abgesichert.
Brandenburg bereitet sich nach Angaben der Landesregierung auf weitere Wirtschaftsansiedlungen vor. Wirtschaftsminister Keller sagte Antenne Brandenburg vom RBB, man sehe große Chancen etwa bei Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen versuche man dafür, Flächen vorzubereiten und Investitionen zu sichern. Aktuell gelinge das, so der SPD-Politiker. Innenminister Dobrindt will die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten ausstatten, sogenannten Tasern. Er hat angekündigt, noch in diesem Jahr die Rechtsgrundlage dafür zu schaffen. Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann.
Im Gespräch mit den Funke-Medien begründet Dobrindt das mit der gestiegenen Bedrohung. Mit Tasern könnten sich Beamte zum Beispiel besser vor Messerangriffen schützen. Auch die deutsche Polizeigewerkschaft hat zuletzt Taser gefordert. Das Gerät ist umstritten. Befürworter sehen die Chance, damit den Einsatz von Schusswaffen zu reduzieren. Kritiker sagen, dass die Hemmschwelle beim Griff zum Taser niedriger sei. Außerdem könnte der Einsatz in manchen Fällen tödlich sein.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt gerade in der Nations League um Platz 3 gegen Frankreich. Aktuell steht es 0:1. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachmittags wechselhaft mit vielen Schauern und teils kräftigen Gewittern. Zurzeit in Berlin-Marzahn 19, Eberswalde 12 Grad. Auch morgen dicht bewölkt mit Regen, nur 17 bis 19 Grad. Die Zeit 15:53 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Thomas Kroh am Mikrofon und es gibt so viel zu verfolgen. Bei den French Open in Paris führt Jannik Sinner im ersten Satz mit 2-1 gegen Carlos Alcaraz. Die deutsche Nationalelf liegt gegen Frankreich 0-1 hinten und die Füchse Berlin müssen um ihren deutschen Meistertitel fürchten, denn auch sie liegen zurück bei den Rhein-Neckar-Löwen und es geht los mit Thorsten vom Wege.
Die Magdeburger, die erfüllen ihre Pflichtaufgabe. Wir sehen übrigens gerade in der Halle Matthias Muscher, einer der Langzeitverletzten beim SCM. Auch Gisli Christiansson ja nicht mit von der Partie bei diesem Spiel hier in Bietigheim. Aber auch ohne diese beiden reichte es in den ersten 30 Minuten mit einer souveränen Vorstellung zu einer 18-10 Führung. Das würde im Augenblick bedeuten, dass Bietigheim der zweite Absteiger wäre, neben Potsdam, denn die Magdeburger, die haben hier eben richtig viele Tore erzielt und da Stuttgart gegen Leipzig gerade unentschieden spielt und in Wetzlar Erlangen vorn liegt, wäre das dann der Abstieg für die Bietigheimer. Das ist sicherlich nur so eine Randgeschichte, denn eigentlich geht es ja um die deutsche Meisterschaft. Und da ist es ein Fernduell zwischen dem SCM, der hier seine Pflichtaufgabe macht, und den Füchsen aus Berlin. Die müssen bei den Rhein-Neckar-Löwen ran und da sah es in der ersten Halbzeit gar nicht so souverän aus, wie man das eigentlich erwartet hatte, Jens-Christian Gußmann.
Genau so sieht's aus, Thorsten. 17-20, das ist der Halbzeitstand hier in der SAP-Arena in Mannheim. Und dieser Stand ist immer noch aktuell, denn die zweite Halbzeit hat noch nicht begonnen. Die Mannschaften sind allerdings zurückgekehrt auf die Spielfläche. Die Gastgeber, die Neckar-Löwen, gerade eben waren sie nochmal im Kreis, haben sich gegenseitig angefeuert. Die Berliner sammeln sich an der Mittellinie rund um diesen Anwurfkreis. Ihr Kreisläufer Mihajlo Masenic, der hat das Spielgerät auch schon wieder in der Hand. Nochmal abklatschen mit dem Rechtsaußen Hakun Westortaigum, der Mann von den Färöer, also der Färinger. Matthias Gitzel ist dabei, natürlich der Mann im rechten Rückraum. Dann wieder ihr Spielmacher Nummer 1 Nils Lichtlein, der Mann in der Mitte und im linken Rückraum Lasse Andersson. Damit ist die zweite Halbzeit freigegeben worden. Eben gerade der Pfiff vermutlich untergegangen im Lärm der Halle im Hintergrund. Und Ballbesitz für die in rosa und mintgrün in den Trikots gekleideten Gäste für die Füchse Berlin. Jeder fasst den Ball nochmal deutlich an, macht ihn nochmal wieder klebrig, weil man hat ja frisch aufgewachsen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da greift man immer mal in den sogenannten Backepott. So, und jetzt geht's mit Tempo weiter. Gitzel setzt sich durch mit Tempo und einem Dreher, wird gefoult. Und das ist eine klare Sache, sagen die Schiedsrichter. Strafwurf für die Gäste, für die Füchse Berlin. Antreten wird wieder Tim Freihöfer. 2 von 3 hat er bisher verwandelt. Mal gucken, wie es jetzt gleich aussehen wird, ob er es schafft, auf 3 von 4 zu kommen. Freihöfer im Duell mit Spät im Neckar-Löwentor. Einmal angetäuscht, das ist normal bei ihm. Und jetzt kommt der Wurf links unten, kein Problem. Da hat er mit der ersten Täuschungsbewegung den Spät so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Und das erreicht dann, wenn man dann weiß, welches sein Standbein ist, den Ball da vorbeizulegen. Und genau das hat er bei diesem 7 Meter Strafwurf getan. So, also, die Füchse sind rangekommen. 18-20 nur noch, aber jetzt müssten sie auch mal in der Deckung so ein bisschen besser werden. 20 Gegentore, das war natürlich viel zu viel im ersten Abschnitt. Die Neckar-Löwen sind schon wieder dabei, so ein bisschen Tempo und Fahrt aufzunehmen. Juri Knorr versucht mit dem Dreher. Jetzt finden sie ihren Kreisläufer. Der bringt den Ball auch im Tor unter Bedrängnis. Das heißt, wieder -3 aus Füchse-Sicht. Die versuchen es schnell und werden dann aber erstmal gestoppt. Und dann nehmen sie jetzt langsam Fahrt auf. Versuchen ihren Rechtsaußen frei zu spielen. Das ist er, der von mir eben angesprochene Färinger. Hakun Westortaigum, der scheitert aber an David Spät, der jetzt nochmal mit dem Ball in der Hand sich umdreht Richtung Fanblock der Rhein-Neckar-Löwen und feuert seine Fans nochmal an, damit die Halle hier anzünden und der Mannschaft auch nochmal Energie für die restlichen 28 Minuten hier geben. Denn ich habe den Eindruck und auch das Gefühl, so langsam schnuppern die Neckar-Löwen nicht nur an der Überraschung, sie kriegen auch langsam so den Glauben daran, dass wirklich was gehen könnte Denn nach wie vor sind sie hier ja relativ klar mit 3 Toren in Führung. So, nächster Versuch, langsam wieder Tempo aufzunehmen. Juri Knorr, schöner Wurf aus dem Rückraum. Spielmacher mit der Position. Nächstes Tor für die Neckarlöwen. Die Füchse -4 und mit Tempo. Und Juri Knorr, der eben noch den Treffer erzielt hat, sieht dagegen Nils Lichtlein im 1-gegen-1-Duell gar nicht gut aus. Dubitiert von Lichtlein, von seinem Nationalmannschaftskollegen. Der geht durch und in der kurzen Ecke schlägt es ein bei David Späth. Die Füchse wieder dran auf -3. Aber -3, das wäre aus ihrer Sicht momentan zu wenig. Thorsten, bei dir in Bietigheim auch schon wieder das Spiel unterwegs, aber vermutlich Magdeburg noch weiter davongezogen?
Nee, im Moment sind hier einige Herrschaften auf dem Parkett, die wir in der ersten Halbzeit gar nicht gesehen haben, nämlich die Kollegen Lari und Fari. Und so plätschert das Spiel hier vor sich hin. 2,5 Minuten absolviert, 18-10 war der Spielstand, den wir zur Pause hatten. Und 18-10 ist der Spielstand, den wir jetzt haben. Da gerade mal das Hallenparkett, das ist ja kein Parkett, das ist ja eine spezielle Unterlage, hier geflickt werden muss. Demzufolge können wir ganz schnell wieder rübergeben, dorthin, wo was passiert. Also, Magdeburg eilt hier einem sicheren Auswärtssieg entgegen. Und so langsam und allmählich greift der eine oder andere Fan denn doch mal zum Handy, zumindest wenn es mit den Magdeburgern hält. 18-10 her, jetzt läuft der Ball wieder. Magdeburg ungefährdet und erledigt hier seine Pflichtaufgabe. Wir sind wieder in Mannheim.
20-23 aus Sicht der Füchse Berlin. Und Ballbesitz für die Gastgeber, für die Rhein-Neckar-Löwen, die allerdings eine Zeitstrafe eben gerade kassiert haben. Also einer der ihren geht runter. Da wird man aber trotzdem vorne im Angriff nicht mit 5 spielen, sondern man spielt mit 6 und holt den Torwart dann runter. Und dann geht man das Risiko halt vielleicht ja bei einem Ballverlust, den Ball dann ins leere Tor zu kassieren. Aber vorne heißt es jetzt erstmal 6-6. Anwurf ist eben gerade erfolgt. Das heißt, noch nicht so viel Tempo drin im Spiel, aber das wird so 10 bis 15 Sekunden maximal noch dauern und dann wird man langsam beschleunigen. Das ist ja so der übliche Ablauf im Handball. Da ist es passiert, die erste Beschleunigung durch Knorr. Dann suchen sie ihren Halblinken, der hat auch die Lücke, Ulf Schäffer zwischen 1 und 2. Geht da quasi rein in die Schneise, aber das ist nicht so ein toller Winkel und deswegen geht sein Wurf oben lang, rechts oben am Winkel vorbei. Abwurf und Ballbesitz für die Gäste, für die Füchse Berlin. Sind sie in der Lage, auf 2 Tore ranzukommen? Lasse Andersson mit dem Ball, aber nochmal Tempo rausgenommen. Jetzt Gitzel gesucht und der schön mit dem Pass auf rechts außen. Aber Parade, Parade, David Späth. Das wäre es doch gewesen. Da wäre man auf 2 Tore ran gewesen. Da hat Horkun Westorteigum eine große, große Chance liegen gelassen. Und die Reaktion des Trainers, Jaron Sievert, übrigens Trainer des Jahres in der Handball-Bundesliga, ist eindeutig. Orteigum ist schon runtergekommen und Leo Prantner, der zweite Mann auf rechts außen, der Mann aus Südtirol, der Italiener, der im Winter zu den Füchsen gekommen ist, wird sich bereit machen und wird gleich im nächsten Angriff kommen. Aber erstmal müssen die Füchse ja zusehen, dass sie diesen Angriff möglichst unbeschadet überstehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Schöne Einzelaktion. Juri Knorr über den Kopf seines Gegenspielers setzt er da den Wurf und den Ball durch die Beine von Milos Savljev im Füchsetor. -4 aus Sicht der Füchse. Sie müssten jetzt langsam mal den Weg finden zum Tor. Und da ist es Gitzel, der da völlig unbedrängt die Lücke erst entdeckt hat und dann durchmarschiert durch die Deckung der Rhein-Neckar-Löwen. 21-24 aus Berliner Sicht, -3. Das sind immer noch 3 Tore zu wenig, wenn man deutscher Meister werden will. Also sie müssen weiter auf dem Gaspedal